werde nur kurz sprechen können, weil wir den Hauptteil der Vorlesung oder der Vorlesungen, die heute stattfinden werden, ganz und gar um das Thema von Balarams Erscheinungstag legen werden. Ich werde auch mich bemühen, in prägnanter und kurzer Weise über die Zweiteinweihung zu sprechen. Also werde ich wahrscheinlich ein bisschen anspruchsvoller sprechen. Ich kann mich daran erinnern, als ich zu meiner allerersten Zweiteinweihungsfeier kam. Nicht etwa als jemand, der schon auf der Stufe war, die Zweiteinweihung, die Diksha, zu erhalten, sondern als jemand, der wie manche von euch heute einfach mal mit großem Interesse einer solchen Zeremonie beiwohnen wollen. Es war damals in Paris gewesen. Mein spiritueller Meister Srila Prabhupada gab in Rue de Sûr eine Einweihung und fragte die Einzuweihenden, er stellte den Einzuweihenden eine Frage: Was sind die Qualifikationen von echten Brahmanas? Ich merkte, wie die beiden, wie die Einzuweihenden anfingen, ein Blutgerinnsel zu entwickeln. Wahrscheinlich, wie es eben jetzt auch so Ananda Vardhan und Kanu Priya geht. Prabhupada sah, dass er mit seiner Frage die neun Brahmana überfordert hatten. Die hatten nämlich nicht ihre Hausarbeiten gemacht. Die hatten die Schrift nicht richtig studiert. Und Prabhupada sagte noch einmal: What are the qualifications of bona fide Brahmanas? Jetzt wurde es also ganz still im Tempelraum. Ich sah, wie alle Devotees anfingen, sich die Haare, also den Kopf zu kratzen. Ja, was sind denn eigentlich die Qualifikationen eines Brahmanas? Manche von den Devotees haben gehofft, hoffentlich richtet sich Prabhupads Blick nicht auf uns, aber das geschah schon in der Sekunde, wo sie es dachten. Prabhupad wollte also von den Devotees wissen, was sind die Qualifikationen, die für diese Einweihung erfüllt werden müssen. Ich werde diese Frage nicht an Ananda Vardhan und Kanu Priya richten. Keine Angst, ihr könnt also, euer Blutkreislauf kann in geregelten Bahnen weitergehen. Aber ihr werdet sicherlich im Anschluss an diese Vorlesung die Qualifikation auswendig lernen. Ich habe großes Vertrauen da in euch. Seht mal, es ist so wichtig, wenn wir irgendetwas im spirituellen Leben tun, dass wir das nicht mit der Bahiranga-Sicht machen, das heißt der äußeren Sicht. Ich werde jetzt, kriege jetzt die zweite Einweihung, ja, dann gehöre ich dazu und habe einen gewissen Lift in meinem Prestige-Denken drin. Die zweite Einweihung und Diksha muss unbedingt mit der Antaranga-Sicht, mit der inneren Sicht verstanden werden. Etwas, was keine Qualitäten hat, kann keine Funktion erfüllen. Auch wenn ich ein Brillengestell mit großer Liebe Brille nenne, wird diese Brille erst dann sehen können, wenn es da Linsen drin gibt, die Einstellung haben, die für meine Augen wichtig sind, so dass ich etwas, was ich sonst nicht erkennen kann, mit Hilfe dieser Brillen sehen kann. Es reicht also nicht aus, nur so ein äußeres Verständnis zu haben. Ich kann mich noch deutlich an meinen ersten Amerika-Besuch erinnern. Ich habe mir danach vorgenommen, nie wieder in Amerika zu besuchen, weil ich in einer Villa war und da ging ich so ein bisschen, nachdem ich gesprochen hatte und das Programm erfüllt war, so ein bisschen suchen und sah so die Weltklassiker aufgebaut. Die Göttliche Komödie von Dante, Faust von Goethe und so weiter. Und dachte mir so ein bisschen, ich zerstreue mich ein bisschen bei Dante jetzt in der Göttlichen Komödie. Und nahm so den Buchrücken runter und stellte zu meinem Entsetzen fest, dass da gar kein Buch drin war. Da war nur ein Buchrücken da. Man wollte auch kultiviert wirken und stellte somit einen leeren Buchrücken auf das Buchregal. So sollen unsere Brahmanas in der Hare Krishna-Bewegung nicht sein, dass sie nur nach außen hin, ohne die Qualitäten zu besitzen und kultiviert zu haben, Brahman sind. Brahman, so hat Prabhupada an diesem Einweihungstag gesagt, sollten durch ihre Eigenschaften den Menschen in natürlicher Art und Weise ein Beispiel geben können und ihnen Führung geben. Und er sprach dann von den Eigenschaften, die Krishna für einen Brahmana festsetzt. Ich will es euch mal in Sanskrit vorlesen. Shamo damas tapasho cham chantir ajavameva cha jnanam vijnanam ashtikyam brahma karma svabhavajam. Das ist ein Text aus dem 18. Kapitel, Text 44. Zu Jamashtami werde ich Ananda Vardhan und Kanupriya bitten, mir diesen Vers in Sanskrit und in deutscher Sprache als Geschenk zu überreichen, als Rezitation nämlich. Hier sind ist die Übersetzung. Friedfertigkeit, Selbstbeherrschung, Entsagung, Reinheit, Duldsamkeit, Ehrlichkeit, Wissen, Weisheit und Religiosität, das sind die natürlichen Eigenschaften, die die Handlungsweise der Brahmanas bestimmen. Eine Shama, ein Brahmana hat Shama, er ist friedfertig, er ist nicht daran interessiert, in der Welt der Dualitäten weitere Dualitäten zu erzeugen und sich zu streiten. Dhamma, er ist selbst beherrscht, das heißt, er kann seine Sinne und vor allen Dingen auch den Geist beherrschen. Tapa, wenn es drauf ankommt, ist er bereit, Entsagung zu praktizieren und sein physisches und mentales Wohl hinten anzustellen, um eine größeren Sache willen. Shocham, er hat eine Reinlichkeit äußerlich, so wie es, aber auch innerlich. In Gedanken vermeidet er, sich zu verunreinigen mit negativen Gedanken. Kshanti, er ist duldsam. Arjavam, er ist schonungslos ehrlich. Das ist ganz wichtig, dass man für den spirituellen Fortschritt mit sich selbst ehrlich ist und mit der Situation. Und er hat zwei Arten von Wissen. Einmal so Jnana, das ist Wissen, was man sich mit dem Intellekt also erwerben kann, wie zum Beispiel das, sagen wir mal das, Erinnern dieses Schlokas, dieses Verses. Dann hat er aber auch Vijnanam, das heißt eine Weisheit. Ein Brahmana ist nicht ein Intelligenzmonster mit kopflastigen Informationen, sondern er hat durch die Praxis, die er in seinem Leben ausübt, eine ganz natürliche Weisheit. Srila Prabhupada sagte einmal, jeder, der für 12 Jahre ohne Fehl morgens zur Mangal Arati kommt, Mangal Arati ist die erste Zeremonie, die glücksverheißende Zeremonie, mit der wir Krishna begrüßen. Welcome, Hare Krishna, please sit with us. Vetya. Jeder, der für 12 Jahre zur Mangal Arati kommt, alles, was er sagen wird, wird wahr sein. Der spricht und er spricht die Wahrheit. Das zeigt euch ein bisschen, wie durch spirituelle Praxis und nicht durch auswendig Lernen von Versen, sondern durch spirituelle Praxis, durch Sadhana, tatsächlich eine Weisheit im Herzen, sagen wir einmal, entstehen kann, die den Menschen niemals verlässt, die ihn begleitet, wie die Augen uns begleiten und die ihm helfen, die Wahrheit zu sehen. Das ist Weisheit, angewandtes Wissen. Das sind also die natürlichen Eigenschaften, die die Handlungsweise der Brahmanas bestimmen. Einmal nach einer Brahman-Einweihung ist mein spiritueller Meister in die Ashram-Toilette gegangen. Nicht etwa, um sie zu benutzen, sondern um zu sehen, wie sauber es dort war. Es war nicht nur eine Toilette, es war so, wie sagt man das, Duschzellen, Nasszellen, sagt man, glaube ich, in Deutsch dazu. Und dann waren da auch so hinter verschlossenen Türen die Toilettenräume. Und Srila Prabhupada ging direkt, nachdem er die Einweihung gegeben hatte, nicht in sein Zimmer und auch nicht irgendwo in den Tempel, um die Mantren den Brahman-Kandidaten zu geben. Er ging in das Badezimmer. Und als er sah, dass es dort aussah, als wäre gerade die Atombombe von Hiroshima explodiert, sagte er, das sind keine Brahmanen, die so leben können. Ein Brahmane hat von Natur aus die Eigenschaft der Sauberkeit. Das heißt, er kann gar nicht anders, als in einem schmutzigen Ort sich unwohl zu fühlen. Das stört seine ganze Frequenz sozusagen, seine ganze innere Struktur, nicht? Weil er hat die Eigenschaften der Shocham, der Reinlichkeit entwickelt. Nicht? Ein echter Brahmana könnte niemals, mit anderen Worten, die hygienischen Anlagen in einem Ashram in einem schmutzigen Zustand verlassen. Es geht nicht. Er könnte sie auch nicht so betreten. Er würde aus dem Fenster schon wieder rausschweben, wenn er ein echter Brahmana ist. Also Prabhupada wollte, und mein spiritueller Meister, wer ihn einmal erlebt hat, ich glaube, an dem Gesichtsausdruck könnt ihr sehen, er war ein Schüler. Er hat also ein Trainer, er hat einen Lehrer, er war ein richtiger Lehrer. Und er wusste, wie er seine Punkte machte, dass wir sie nie wieder vergessen haben. Das war in Hawaii, wo er sagte, keiner hier ist ein Brahmana, denn ein echter Brahmana würde nicht so eine Toilette oder ein solche Badezimmer tolerieren können. Ich war jetzt in Kroatien und musste mich erinnern, mussten durch ein Badezimmer 500 Leute durch, also da sah es dann dementsprechend aus. Ich habe gesagt, das ganze Festival angehalten, ich habe gesagt, ich werde keine weitere Vorlesung hier mehr geben, solange ihr nicht das regelt, dass hier für jede Stunde ein Toilettenservant da ist. Und wenn das keiner machen will, dann mache ich das. Denn es ist sehr wichtig, dass wir die Qualitäten müssen unser Tun und unser Dasein bestimmen. Sonst wird alles, was wir tun, zu einer hohlen Angelegenheit. So möchte ich an diesem Tage, weil ich weiß, dass Prabhupada in Paris darüber sprach, euch ganz herzlich bitten, ihr seid sehr nette Devotees. Ihr habt die Segnung des gesamten Tempels und deswegen ist auch der ganze Tempel und alle Freunde da zu eurer Brahman-Einweihung. Aber ich möchte euch wirklich einschärfen, diese Eigenschaften zu kultivieren. Hare Krishna, Shankarji. You are sitting before the initiates. Please sit here. It's not yet your turn. So möchte ich euch ganz herzlich inspirieren, diese Eigenschaften zu kultivieren in eurem Leben. Es ist nicht so, dass wir diese Eigenschaften immer haben. Wir werden herausgefordert werden, was unsere Reinheit betrifft, was unsere Duldsamkeit betrifft, was unsere Ehrlichkeit betrifft. Aber wenn das Nordsterne für uns sind, das heißt Eigenschaften, denen wir entgegenstreben, wie ein Wanderer vielleicht einem Nordstern entgegenstrebt und immer auf Kurs bleibt, ne, so sollten wir diese Eigenschaften in unserem Herzen verstehen und dann bemüht sein, sie zu kultivieren. Es gibt eine sehr, sehr interessante Prinzipialität, oder wie sagt man das in gutem Deutsch? Ein Prinzip, eine wirkende Kraft, würde ich mal sagen. Ein Prinzip ist eine wirkende Kraft im spirituellen Leben. Wenn wir bestimmte Dinge tun, werden die Kraft, die in diesen Tätigkeiten ist, in unser Herz kommen. Man nennt das Arupa Bhakti. Hare Krishna, welcome, please come and be with us. This is a pleasant surprise. And Devashish is here and he looks happy. This is very important for me. Welcome, Vetya. So, if you still look for a place here, you could come here. Auch danke, dass du uns deine glücksverheißende Gemeinschaft gibst. Hier beim Gorahari ist noch ein bisschen Platz. Gorahari, come a little bit forward, please. Devashish, and ihr könnt euch da irgendwie da so. You are getting the best place today. Please. So, ja, die wirkende Kraft in Arupa Bhakti. Seht mal, wir alle sind noch bedingte Seelen, das heißt, wir sind noch nicht befreite Seelen. Wir befinden uns in einem physischen Körper, der den ganz natürlichen Irrtümern eines Menschen im 20. Jahrhundert noch unterliegt. Wir haben unsere Anhaftungen, wir haben unsere menschlichen Schwächen. Es ist jedoch so in der Bhakti, dass wir verstehen, dass es bestimmte Tätigkeiten geben, die in sich eine bestimmte Kraft haben, eine Kraft, die so stark ist, dass Krishna herbeigerufen wird durch diese Kraft und dann vor uns erscheint. Das ist die einzigartige Kraft der Bhakti. Man würde am Anfang der spirituellen Praxis diese Arupa Bhakti als aufgestülpte Bhakti bezeichnen. Das heißt, man tut etwas, wozu man vielleicht noch nicht die Erkenntnis oder das Wissen hat. Aber dadurch, dass man das tut, kommt eine unglaubliche Energie zustande und Krishna erscheint bei uns. Das ist unsere Hoffnung. So, wenn ihr diese Eigenschaften, die ihr hier vorfindet, einfach versucht zu praktizieren, friedfertig zu sein, selbstbeherrscht zu sein, nicht zu viel isst, auch wenn die Zunge sagt, also du könntest durchaus noch einen Zentner vertragen. Wenn ihr nach euer Wissen, euer Leben nach Weisheit und nicht nach Impulsen ausrichtet, werdet ihr sehen, wie diese Eigenschaften, wie die der Selbstbeherrschtheit, der Weisheit, plötzlich von eurem Herzen Besitz ergreifen. Es gab einmal einen, es gibt in Puri, außerhalb von Puri, ein Tempel, den ihr unbedingt besuchen müsst nach eurer Brahmana-Einweihung. Es ist der Tempel von Alananath. Es ist ein Deity, den Lord Brahma selber gefertigt hat, der Weltenschöpfer, mit einem Kostuba-Juwel, Perlen, einer Brahman-Schnur und Garuda. Und dieser Deity wurde dann seit dem 11. Jahrhundert mit großer Regelmäßigkeit verehrt. Nach und nach wurde die Brahman-Community etwas arm und so kam es vor, dass der Priester öfters auf einen Bettelgang gehen musste. Das war damals nicht etwa eine peinliche Aktivität, sondern eine ehrenvolle Aktivität. Wenn man als Priester durch die Gemeinschaft geht und um einen Obolus bittet. Nun, Sri Ketana, so hieß dieser Priester, hatte einst diesen Bettelgang zu machen. Das dauerte 3 Tage zu Fuß. Und sagte zu seinem Sohn Madhu, bitte, verehre du Krishna auf dem Altar in meiner Abwesenheit. Ja, sagte Madhu, ich kann aber nicht die Mantren chanten. Macht nichts, sagte Sri Ketana. Stell einfach die Nahrung vor den Herrn, erklärt Leute die Glocke und bete, dass er es akzeptiert. So Madhu ging am nächsten Tag zum Altar hinein, stellte das Plate nieder und sagte zum Herrn Alananath, bitte, ich kann die Mantren nicht, aber bitte ess trotzdem. Und dann ging er wieder nach draußen vor den Altar, um mit seinen Freunden zu spielen. Nach 20 Minuten kam er zurück und sah, dass der Teller unberührt war. Das heißt, die Speisen waren nicht gegessen worden. Und er sagte, nun stell dich nicht so an, auch wenn ich die Mantren nicht kann. Ess trotzdem, sonst wirst du hungrig sein und du wirst nicht richtig schlafen können und alles. Ich komme wieder nach 10 Minuten. Nach 10 Minuten kam Madhu wieder rein und die Teller waren unberührt. Schließlich sagte Madhu, ich gebe dir noch 5 Minuten Zeit zu essen. Bitte esse, es ist in deinem Interesse. Und sei nicht so, dass du nur isst, wenn jemand die Mantren spricht. Er kam nach 5 Minuten wieder und der Teller war leer. Er brachte den leer gegessenen Teller vom Altar zurück. Es war noch nie geschehen. Seine Mutter fragte, wo ist das Prasadam? Er sagte, alles ist aufgegessen. Und sie dachte, ein schwer erziehbares Kind. Der ist reingegangen, er hat die Altartüren zugemacht und das ganze Prasadam selber aufgegessen. Hare Krishna Nandi. Nach 3 Tagen kam ihr Ehemann zurück. Sie wollte nichts sagen und sie sagte zum Ehemann, der Ehemann sagte, wo ist das Prasadam? Ich bin wahnsinnig hungrig. Die Leute haben mir wenig gegeben. Es gibt nichts. Wir fasten schon seit 3 Tagen. Was ist geschehen, sagte der Ehemann. Ja, Madhu ist reingegangen und hat alles aufgegessen hinter verschlossenen Türen und sagt, jetzt Krishna hätte es gegessen. Der Vater knöpfte sich Madhu vor. Madhu, du Bürschchen, wie kannst du so etwas machen? Du bist ein Brahmana, du solltest ehrlich sein. Krishna hat gegessen, sagte Madhu. Das ist alles, was ich sagen konnte. Ich habe gesagt, ich kann die Mantren nicht essen, aber bitte trotzdem. Sri Ketana sagte, ich werde mit dir heute Abend zum Altar gehen. Und wenn Krishna nicht isst heute, dann setzt es eine dermaßen große Tracht Prügel, dass kein Knochen der gleiche ist in deinem Körper danach. Madhu ging auf den Altar, stellte das wieder hin, verbeugte sich, läutete die Glocke und sagte, Sri Alananath, bitte esse. Der Deti streckte seine Hand aus, nahm eine Schale mit süßem Reis und wollte gerade essen, als Sri Ketana aus seinem Versteck hervorsprang, in den Arm von Krishna fiel. Das kannst du nicht bringen! Du bestehst aus Stein. Wie sollst du dich bewegen können? Das ist ein Ding der physikalischen Unmöglichkeit. Physik? Das kann ich nicht tolerieren. Und die Schale fiel Krishna aus der Hand. Und weil der süße Reis eben noch heiß war, es war noch nicht abgekühlt, der süße Reis, brannte der Reis eine Brandwunde in die Hand von Alananath. Daraufhin fing der Deti zum ersten Mal an zu sprechen. Ich esse nur, wenn Liebe und Hingabe da ist. Nur dann, wenn Liebe und Hingabe da ist, esse ich. Ich habe nie eure Speise gegessen, seit 100 Jahren schon esse ich nicht deine Speise. Und weil du solch ein materialistischer Zweifler bist, deswegen wird deine Familie ausgelöscht werden, bis auf ein Glied, nämlich Madhu. Und so gab es dann nur noch Madhu. Eine Flutwelle kam aus dem Ozean. Ich habe gehört, sie soll 20 Mal so hoch gewesen sein wie die jämmerliche Tsunami-Flutwelle. Und die ging über Alananath weg, fegte alles nieder. Und nur Madhu überlebte das. So, wir geben die Brahmanen-Einweihung heute. Wahrscheinlich werden Anandavadan und Kanupriya einen längeren Weg haben, bis sie so perfekt sind wie die Brahmanas von Puri in allen rituellen Ausübungen. Und das macht, ich bin der Meinung, es gibt unterschiedliche Brahmanen, es gibt nicht nur Priester-Brahmanen, es gibt vortragsgebende Brahmanen, es gibt Prediger-Brahmanen, es gibt und so weiter und so fort. Koch-Brahmanen gibt es, Köche. Das, was bei dieser Einweihung das Wichtigste ist, und das werdet ihr lernen, wenn ihr die heiligen Mantras spricht, die ihr heute Abend empfangen werdet. Das, was das Wichtigste ist, ist Liebe und Hingabe. Und diese Brahmanen-Mantras, die Diksha-Mantren, helfen uns, unser Sambandha-Gyan, unsere Beziehung, unsere liebevolle Beziehung zu Krishna aufzunehmen. Denn das ist das Einzige, was Gott interessiert. Unsere Liebe und unsere Hingabe. Gut, dann denke ich, werden wir jetzt mit unserem beginnen mit dem Yagya. Ich möchte alle von euch bitten, das Yagya sehr genau zu verfolgen.